Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi, Länderspielpause, keinen Spieler, keinen Trainer. Heute haben wir mal ganz jemand anderen da, Philipp Newald. Philipp Newald, wir kennen uns sehr lange. Du bist aktuell hauptsächlich im Ocean for Kids tätig, aber auch bei den Lotterien, also genau. Sportwetten. Was genau machst du und was treibt dich zum Fußball?
Naja, erstens freue ich mich, dass ich da sein darf, verschiedenste Themen. Das erste ist, der Hauptberuf bei mir ist bei der Casinos Austria Gruppe, bin ich für den Public Affairs Bereich zuständig. Mhm. Das bedeutet, das wunderschöne Thema aller Konzessionen, Ausschreibungen, die jetzt gerade ausgeschrieben sind, zu schauen, dass möglichst viele bei unserer Unternehmensgruppe landen. Das ganze Thema mit den Behörden, mit dem Umfeld, ist meine Hauptverantwortung. Das Herzensprojekt in meinem Leben ist Motion for Kids. Mhm. Das bedeutet, auf sehr innovative Art und Weise Kinder zur Bewegung zu bringen. Thema haben.
Wir werden noch besprechen, da werden wir einige Projekte auch, die zu genau. ansprechen. Richtig. Und Fußball ist seit ewig dein Baby und dein Liebling. Du bist als Fan zu Rapid gekommen, nehme
ich an. Ja, obwohl ich eigentlich als Sportclub-Fan sozusagen okay. groß geworden bin und bin über die Arbeit Rapid-Fan geworden. Mhm. Ich habe mich damals dann beworben, bin nach der Sportmanagement-Akademie, genau, bin ich dann bei Rapid gelandet, war damals dann Assistent von Werner Kuhn und dann mit Marek Andi, mit Ebner und mit Klingelmüller, waren wir so eine kleine Truppe. Nach der Insolvenz und haben rund um die Jahrtausendwende Rapid versucht, strukturell wieder aufzubauen. Und das war eine Traumzeit. 5 Jahre lang, bevor dann der nächste Schritt kam.
Okay, und das ist gegangen Richtung Sportwetten?
Gegangen in den Aufbau der Sportwettenfirma Tipp 3. Das ist ein interessantes Unternehmen, weil es gehört zu 56% den Lotterien und den wesentlichen Printmedien des Landes.
Plus ORF?
Nein, ORF ist an den Lotterien beteiligt, okay. nicht an Tipp 3. Und das war die letzten 21 Jahre eigentlich meine Hauptaufgabe de facto, das Thema Sportwettenfirma Tipp 3, Marktposition 2 zu führen sozusagen in Österreich. Hat mir sehr viel Freude gemacht und jetzt ist Zeit für neue Themen.
Andi, dann ist mir klar, dass ihr zwar nicht euch permanent über den Weg lauft, weil er zu weit im Westen von Wien zu Hause war. Du bist jemand, der im Tippen großartig ist, das muss ich sagen, wir kommen heute wieder dazu. Andi hat ein unheimliches Gespür.
Ja, glaube ich, letztens habe ich es gesehen, hat er irgendwo alles...
Ja, er kennt sich aus.
Absolut, ja.
Andi, Thema des Tages oder Thema der Woche ist natürlich Länderspielpause. Das waren die beiden Länderspiele, man hat gewonnen in Kasachstan, auch wenn wir die zweite Halbzeit dann irgendwie abgespielt haben, aber das war nie Gefahr, dass wir da ein Problem kriegen und die 3 Punkte aus Kasachstan mit zurücknehmen. Und dann war das Heimspiel gegen Slowenien. Man wollte natürlich einen Gruppensieg haben, braucht 3 Punkte, um Erster zu sein vor den Norwegern und die Nations League zu gewinnen und dann passiert ein 1-1. Eigentlich Kunst, dass man das Spiel nicht gewinnt, oder wie hast du das gesehen?
Ja, eigentlich haben wir das Match ja dominiert, wir haben eigentlich alles im Griff gehabt, machen dann auch das 1-0 und in Wahrheit ist alles auf Plan. Das, was halt dann leider Gottes halt immer passiert, wenn du dann deine Chancen nicht nutzt, so wie wir haben etliche Chancen gehabt, um das 2-0 zu machen, dann war der Deckel drauf gewesen, dann hätten wir wahrscheinlich eine 3-4er-Schleifen gekriegt. Aber solange das Ergebnis so knapp ist, wehren sie die natürlich. Und die Slowenen waren dann am Ende des Tages nicht so schlecht. Sie haben immer wieder an einen Nadelstich gesetzt und waren immer wieder gefährlich vor unserem Tor. Aber dann ist halt so, wie es im Fußball ist. Ich meine, das, was du vorne nicht rein hast, kriegst hin. Das ist ein altes Gesetz. Dann kriegen wir halt diesen blöden Ausgleich. Und am Ende des Tages sind wir halt dann nicht mehr in der Lage gewesen, noch ein bisschen was draufzusetzen, sondern wir haben dann eigentlich nur mehr Platzpatronen gehabt. Und das war halt am Ende des Tages dann halt
wenig für den Hauptpunkt.
Wir haben die Chancen ja am Schluss noch gehabt. Nicht. Also in der Nachspielzeit haben wir noch Chancen gehabt. Nicht. Aber es war, ich habe draußen nicht das Gefühl gehabt, dass wir das gut machen. Das war das erste Mal seit langer Zeit, wo ich mir das Nationalteam angeschaut habe und wo ich mir gedacht habe, nein, die Team, wir machen ja alles gut noch. Und der habe ich das Gefühl eben nicht gehabt. Warum weiß ich nicht, das ist meiner Meinung nach, ich glaube trotzdem, dass man früher tauschen nicht können. Man hätte oder sollen, weil ich glaube, dass wenn du so 20, 25 Minuten vor Schluss jetzt da den Gregory springst und frischen Wind einbringst, dann kann das noch einmal eine Dynamik nehmen. Für meine Begriffe oder dann am Ende des Tages zu spät tauscht. Warum weiß ich nicht, wir haben auch nicht erfahren.
Wobei Balleroberung und so war richtig gut, auch oh. wenn man im Stadion war, Stimmung war gut, der Support war da, es war toll, also super nein, anzusehen.
Es war angerichtet für 3 Punkte und es war angerichtet eigentlich für ein schönes Festl, am Ende des Tages ist es halt dann so gewesen, dass wir nichts zum Feiern gehabt haben, weil wir eben nur unentschieden gespielt haben. Ne? Und das ist halt dann, den Ansprüchen hinkt das ein bisschen hinterher, was wir haben. Mittlerweile haben, würde man sagen. Und jetzt müssen wir halt noch einmal in diese Quali runtergehen. Naja, das ist schwierig.
Kein Nachteil, ein Vorteil, weil ich bin da auch ein bisschen beim Rangnick, der ja nach dem Spiel ein paar sehr eigene Interviews gegeben hat. Aber dass man jetzt im März zwei Bewerbsspiele hat, wo es um was geht, ist vielleicht gar nicht blöder wie zwei Freundschaftsspiele, wo man irgendwo einen Gegner suchen, Botswana oder Elfenbeinküste oder wer halt gerade möglich ist, weil vor Europa findest du ja zu dem Zeitpunkt keine Gegner, weil sie selber schon spielen. Also ein bisschen schwierig und schauen wir mal, ob das nicht am Ende des Tages auch ganz gut ist. Wie hast du das Match gesehen gegen Slowenien und den Abschluss dieser Nations League?
Naja, in der zweiten Hälfte bin ich beim Andi. Da war das Gefühl irgendwie dann nicht mehr gut. Erste Hälfte habe ich extrem stark gefunden. Nach 15 Minuten 17 Minuten war richtig lässige Dynamik drin. Mir hat der Arnautović nicht taugt an dem Abend. Das war irgendwie von der ganzen Körpersprache und auch diese Kopfbälle von ihm und gerade die letzte Partie, also davor hat er ja unglaublich stark gespielt.
Niederweger.
Es war super, also mir taugt das Team total. Es war wirklich viel Dynamik drin. Sie haben das Stadion mitgenommen, es war ja wirklich lässig ausverkauft, 1,3 Millionen am ORF. Also das ist, da sieht man schon, das Team erreicht die Leute, da ist schon was los. Ja, das mit dem Tauschen, ich verstehe es nicht. So ein super Trainer mit der Rangnick, er muss einen Grund gehabt haben, weil der macht jetzt diesen Fehler nicht, nehme ich mal an. Der muss das ja erkennen, dass er dann eine neue Dynamik noch einmal braucht. Also jetzt seine Gründe gehabt haben, ich verstehe es auch nicht ganz. Ich habe mir auch schon die ganze Zeit gedacht, jetzt bring irgendwie einen neuen, da muss irgendein neuer Impuls rein. Und dann diese depperte Weisheit, aber es ist genauso, es war spürbar, dass man dieses Dürtel kriegen und dass man dann nicht noch einmal den Schalter umlegen kann. Vielleicht waren sie wirklich dann auch müde und leer und Kasachstan und alles, was dazu kommt oder was auch immer. Es war ärgerlich, aber am Ende des Tages bin ich bei dir, glaube ich, dass das vielleicht auch in the long run jetzt mit Top 1 und mit den Spielen im März, mit der ganzen Dynamik vielleicht gar nicht so schlecht sein kann.
Schauen wir mal. Aber wie gesagt, Rangnick war sehr eigen. Er war dann auch in der Pressekonferenz eigen, wie er nicht gelobt hat, das beste Team ever, wie sie gespielt haben. Und dann gleich losgegangen ist auf den Präsidenten. Also da hat sich schon ein bisschen was aufgestaut. Und das Team mit Rangnick hat sich positioniert, will den Bernhard Neuhall zurückholen. Wie siehst du denn die Geschichte von außen so, erste Reihe fußfrei?
Also ich schätze den Bernhard unglaublich. Wir arbeiten jahrelang mit Bernhard schon zusammen und ich kenne ihn gut. Und ich kenne ihn als unglaublich integren, starken, professionellen, stolzen Vertreter des ÖFB. Also ich kenne ihn zu wenig, wie er jetzt mit dem Team agiert hat, aber das Feedback der Spieler oder Mannschaft ist ja wirklich ausgezeichnet. Das spiegelt das auch wieder, wie ich ihn kennengern. Mir geht die ganze Situation wahnsinnig am Punkte, was jetzt gerade stattfindet. Weil aus meiner Sicht ist das unwürdig, ein Schauspiel jetzt nämlich in der Gesamtheit von allen Beteiligten. Aus meiner Sicht ganz klare Risse, dass der ganz rasche, professionellste Ausschreibung innerhalb, das kann man von 6 Wochen jetzt machen. Die Dame, die da jetzt genannt wird, tut mir auch leid, die kommt zum Handkuss, weiß nicht, ob ihr die heutigen Zeitungen schon gelesen habt, also wird sie teilweise schon vorgeführt, man sucht nach Fehlern von ihr. Okay. Das ist auch unfair, man kennt die nicht. Ich finde den Ansatz, eine Frau zu bringen, durchaus mal interessant. Das dann in der CEO-Rolle sein muss, muss man sich alles anschauen. Das wird auch abhängig, wie die CFO-Rolle dokumentiert. Also aus meiner Sicht kurze 6 Wochen Ausschreibung der entscheidenden Position.
Also Ausschreibung, weil das ist ja auch
ganz
am Freitag versucht ja der Präsident Mitterdorfer in einer außerordentlichen Hauptversammlung diese Frau als CEO durchzubringen.
Ja, es ist grundsätzlich nicht falsch, aber dadurch tut er ihr nichts Gutes, sich nichts Gutes, bringt sich extrem in die Schusslinie und das, was ich so spannend finde, es bildet sich in Österreich gerade eine neue Regierung. Wir müssen als Fußball der Regierung geschlossen gegenübertreten.
Was Infrastruktur, neue Stadien, solche Sachen.
Bedeutet. Bundesliga und ÖFB müssen endlich definieren, was ist der gemeinsame Weg, was sind die Ziele infrastrukturell, medienrechtlich, Daten, CRM, Social Media, die ganzen Profi-Themen im Fußball und dann geschlossen auftreten. Und der Amateurfußball soll sich auf andere Themen konzentrieren, aber Bundesliga und ÖFB gemeinsam auftreten. Das ist ja sinnleer, dass man da eine Konkurrenz irgendwie hochstilisiert zwischen diesen beiden Häusern. Und eine unglaubliche Chance. Ich hoffe, dass heute noch den Turnaround schaffen und auf diese Entscheidungsfindung gehen, weil so kann das gehen. So kriegt man den Präsi aus der Schusslinie, so kann man ehrenvoll mit dem Bernhard umgehen, mit Thomas umgehen, mit der ganzen Situation, soll sich jeder bewerben, der es glaubt, für die Positionen, dann sollen es die Besten werden und da sollen schlaue Köpfe entscheiden.
Das haben wir auch mehrmals angesprochen am Stammtisch, dass das eigentlich ganz kurios ist. Wir haben eine super Nationalmannschaft,
die
Begeisterung im Land ist da, die Europameisterschaft, auch weil es dann gegen die Türkei ein schwerer Dämpfer war. Aber immer wieder hast du das Gefühl, da machen sich unnötige Baustellen auf, die keiner braucht und die richtig böses Blut machen.
Ja, ich verstehe es halt einfach nicht, eigentlich herrscht eine Euphorie bei uns im Land, was den Fußball betrifft. Und dann kommen immer wieder unsere Nebenbaustellen daher, die im Wahrheit keiner braucht. Ich bin voll seiner Meinung, dass das gehört alles intern geregelt und nicht über die Öffentlichkeit transportiert. Ne? Und diese Kandidatin, die wir da jetzt haben, stimmt vollkommen. Ne? Die wird ja im Wahrheit ja schon vorverurteilt für Sachen, die sie noch gar nicht gemacht hat. Nicht? Also, und von daher ist es meiner Meinung nach extrem schlecht und da muss man wirklich drüber nachdenken, ob das nicht dann gescheiter ist, man sitzt dort oben wem anderen hin, als die Leute jetzt sind.
Und wie kommt er das mit Rangnick vor, was er so an die Pressekonferenzen sagt und was zuletzt auch passiert ist, dass er da sagt, nein, der Präsident hat mit mir überhaupt keine Beziehung, wir haben lange nicht gesprochen und dann kommt der Präsident und sagt, wir haben am 5. November ein Vier-Augen-Gespräch gehabt, also das macht ja auch ein wildes Bild in der Öffentlichkeit.
Ja, es macht kein gutes Bild in der Öffentlichkeit und wir wissen auch nicht, warum er bei dieser Pressekonferenz jetzt noch ein Match, aber vielleicht hat er auch ablenken wollen von den Sachen, was jetzt dann beim Match passiert hat. Ne? Dann werden wir natürlich unzufrieden waren. Ne? Also die Erwartungshaltung heutzutage ist, dass du Slowenien daheim schlagst. Das ist die Erwartungshaltung, dass wir die Truppen gewinnen und. Das war ihm dann nicht der Fall. Und für mich war diese Pressekonferenz dann im Nachhinein mehr oder weniger so Ablenken von dem Match und das Hauptaugenmerk auf eine andere Geschichte zu lenken, dass man über das Match gar nicht so viel redet. Meiner Meinung nach schlecht.
Aber was mir auch wie Philipp auffällt, ist, bis jetzt auf der Pressetribüne, da siehst du unten, da wärmen die Slowenen auf, da wärmt Österreich auf. Da sind 3, 4 im dicken Anorak gestanden, da hat sich keiner bewegt, da hat sich 70, 75, da hat sich keiner aufgewärmt. Ja. Es war keine Einweisung, macht euch zumindest warm, vielleicht bringen wir euch. Dann ziehen sie zwar um, eins setzt er, glaube ich, auf die Bank, bringt nur den Gregoritsch sehr, sehr, sehr spät. Mhm. Das haben viele Leute nicht verstanden. Also das ist für mich schon so gewesen, da ist irgendwas faul. Also ganz normal, er würde das bei mir richtig spitz auf Knopf
bewegen. Ja, so wie du sagst, nicht? Also was wir halt wissen beim Ralf Rangnick ist, dass er extrem gut strukturiert ist, dass hinter jeder Aktion, die er macht, ist eine Idee. Und der Mann hat das so ausgeschaut, wie wenn er keine Idee hätte.
Oder eine Idee hat, dass er irgendwas damit bewirken will.
Ja, aber was kann er damit bewirken? Nicht? Ich meine, wenn ich
noch mehr Öl ins Feuer gießen,
drei Spieler aufstehen lassen, die stehen hinter der Bank und sie aber dann trotzdem nicht aufhören, was bewirke ich da damit? Ist schwer zu sagen, nicht? Aber irgendwo ist im Moment ein bisschen so der Hund drinnen. Und da müssen wir schauen, dass wir das so schnell wie möglich wieder wegziehen. Weil am Ende des Tages haben wir Ziele vor der Brust, nicht? Die wir erreichen wollen.
Und das wird das einmal, Entschuldige, einmalige Ziele, das WM-Quali, wir werden sie schaffen und wir werden sie mit dem Teamchef schaffen, wir werden sie mit dem Team schaffen. Da kann man jetzt wirklich durchmarschieren. Es ist alles angerichtet und wir müssen in den nächsten 1-2 Tagen hier die Notbremse ziehen in dieser ganzen Diskussion. Stellt euch vor, am Freitag wird das so entschieden. Das ist ja wieder gespalten. Das zieht sich ja dann wieder weiter und wieder weiter. Und da sind wir allen, jetzt kommt dieser kleine Werbespruch, diesen 9 Millionen Teamchefs und uns allen, die diesen Fußball lieben, einfach schuldig zu erkennen, da ist was jetzt aus dem Ruder gelaufen. Kennt das ja privat, auch eine Diskussion läuft einmal aus dem Ruder. Muss man halt sagen, okay, ist ein völliger Blödsinn gewesen, was wir jetzt gemacht haben. Notbremse, Reset-Taste, Vollgas, ganz rasch, nicht lang herumtun, Struktur entscheiden am Freitag, dann Ausschreibung machen, dann beste Leute in den Kurs, die das entscheiden. Und dann sich alle bewerben, Mann, Frau, Profis, Nicht-Profis, national, international und ganz rasch entscheiden. Und wer nicht raus kann aus einem Vertrag, ist halt nicht dabei. Wir brauchen jetzt rasch Leute, die verfügbar sind, sind halt verfügbar. Und das geht. Und dann sollen sich Bernhard, Thomas, alle bewerben miteinander.
Jeder, Philipp, siehst du eine Chance, dass zwischen Mitterdorf und Rangnick das nochmal was wird? Oder ist da vielleicht
schwer? Ich glaube, dass der Rangnick wahnsinnig schwer ist, wiederum einen Sprung zurückzumachen. Da ist scheinbar irgendwas sehr viel passiert. Das ist auch die Aussage mit diesem Termin. Da sieht man ja, da ist ein Basismisstrauen da. Mhm. Aber der Rangnick ist großartig, aber soll sich am Ende des Tages natürlich um seine sportliche Riesenherausforderung, die er da hat, sozusagen kümmern. Mhm. Und der Rest soll ganz professionell den Rest erledigen. Wir wollen und kriegen ein neues Nationalstadion, das ist machbar. Muss sagen, man muss jetzt richtig diese Chance nutzen, dieser neuen Konstellation, Regierung, Schulterschluss, Bundesliga, ÖFB gemeinsam, weil das ist der Mitbewerb, ist wer anderer. Braucht sich ja nur anschauen, wo die Kinder heute ihre Zeit verbringen. Das ist ja nicht Bundesliga gegen ÖFB, sondern die sind ja, TikTok ist der Mitbewerber und nicht Bundesliga gegen ÖFB. Das ist ja irgendwas. Ja.
Du bist ja als Funktionär oder du weißt, wie Funktionäre ticken, wie das Ganze funktioniert. Eine Strukturreform, was man da im letzten Präsidiumssitzung beim ÖFB angedacht hat, wo es hingehen soll mit einem CEO und zwei Geschäftsführer drunter, Sport und Wirtschaft, ist gut, aber hat sich selber, dass das ohne Ausschreibung vonstatten gehen soll, machen kann man, sagst du. Aber ich glaube, die machen 60, 70 Millionen Umsatz, haben 100 Mitarbeiter, der ÖFB ist ja nicht irgendein kleines Unternehmen.
Nein, es ist ohne Not, es ist ohne eine Ausschreibung, klingt immer nach einem Halbjahresprozess. Man kann auch in herausfordernden Situationen das ganz schnell machen. Man wird ja nicht besser oder schlechter in einem halben Jahr. Entweder man überzeugt in zwei Terminen oder man überzeugt nicht. Man schaut sich an, ihr seid da Profis, wie schnell Transfers passieren müssen. Den siehst zweimal, musst ja oder nein sagen und plötzlich muss auch jeder sagen, okay, das dauert ein halbes Jahr, nein. Das kann man, ich habe das ja auch in anderen Situationen schon erlebt, das kann man in zwei Monaten durchziehen.
Und man macht sie nicht so angreifbar wie so, oder? Ja,
keiner. Der Pressekampf kommt aus der Schusslinie, die sollen eine Art Aufsichtsrat bilden und dann drei Vollprofis mit den besten Aufstellungen, mit dem Rangnick, gut strukturiert, sollen die PS auf die Straße bringen.
So negativ jetzt da auch der schale Beigeschmack am Ende des Jahres ist, wie positiv war das Jahr? Wo seien für die Highlights dieses tollen 2024 Fußballjahres aus Sicht des ÖFB?
Ich glaube, dass wir durchwegs erfolgreich gearbeitet haben und die Europameisterschaft ja trotzdem ein Highlight war, auch wenn es am Ende des Tages halt dann gegen die Türken schief gegangen ist. Aber das war ja auch mit extrem viel Pech verbunden, nicht? Weil wenn man nur daran denkt, dass man in der 94. Runde erholt den Ball, dann haben wir eher, den wahrscheinlich wieder nie mehr so einen Ball halten. Das kommt halt dann dazu, aber
Gruppensieg vor Frankreich, Holland bleibt.
Ja, das ist enorm. Wir haben Highlights gesetzt und wir haben nicht glücklich, sondern überzeugend gut. Nämlich gegen die Holländer, wir gewinnen, wir schlagen Holland und sind in Wahrheit die bessere Mannschaft. Und um das geht es am Ende des Tages. Und damit können wir summa summarum sagen, es war ein richtig, richtig erfolgreiches Fußballjahr für den ÖFB und für die Nationalmannschaft. Und ich bin auch davon überzeugt, also dieses Team ist wirklich wahrscheinlich eines der besten, die wir jemals gehabt haben, ohne denen 78er nicht auf die Zehen zu steigen. Das ist Denkmalschutz, die sind unter Denkmalschutz. Ja. Aber dieses Team kratzt schon sehr an dieser 78er-Generation.
Vor allem auch in der Breite, dass du wirklich bei Doppellehrgängen 6, 7 neue bringen kannst und es fällt so.
Ja, da muss man auch sagen, da hat der Ralf Rangnick richtig gutes Handel bewiesen. Also der hat uns jetzt in allen Bereichen noch einmal weiterentwickelt. Das geht vom System her. Wir sind viel variabler in der Systemauswahl. Wir passen sich mehr oder weniger dem Gegner ein bisschen an. Wenn es notwendig ist, dass wir mit 3 Spitzen operieren, dann werden wir mit 3 spielen. Wenn es hinten notwendig ist, eine Viererkette zu machen, dann machen wir 4er-Ketten, ist aber nur 3er-Ketten notwendig. Also das heißt, wir sind im System sehr variabel geworden. Und obwohl sich da die Namen nicht ändern, nicht? Aber wir haben trotzdem, wenn wir jetzt nur den Bosch hernehmen. Der Bosch ist ja der Innenverteidiger, hat in Hoffenheim immer nur Innenverteidiger gespielt. Jetzt spielt er auf einmal rechts draußen, jetzt spielt er bei Bologna noch dazu. Also das heißt ja, wir haben da schon was weiterentwickelt, was sich vielleicht ein anderer gar nicht traut, hat der Ralf Rangnick sich dann trotzdem drüber traut und hat halt Spieler auf Positionen probiert, wo du denkst, weiß nicht, ob das gut geht. Am Ende ist es immer gut gegangen. Ja. Und Ausnahme bei der letzten Partie.
Das glaube ich, das kannst du am besten beurteilen, was sie irgendwie, dass diese Spieler all das glauben, verstehen, verinnerlichen, einen unglaublichen Respekt. Man sieht es an den Augen, an der Körpersprache, wenn es rausgeht. Das heißt, die wollen, dass da jemand ist, der ihnen was beibringt, weiterbringt, sie weiterentwickelt, das Typen, nein, taugt man voll, ja.
Und dann hast du einen Alaba nicht dabei, glaub, das ganze Jahr. Ich meine, das ist ja irgendetwas unserer Fußballer des Jahres, über Jahrzehnte eigentlich mit Bayern und Real. Und der ist ja auch, der kommt zweimal, der kommt zu dem Treffen vor Kasachstan, der fliegt alles nach Madrid, kommt an dem Matchtag wieder zum Spiel. Also da, die Gruppe ist sehr stark, die Gruppe stimmt, da passt vieles. Und wie du gesagt hast, Philipp, es ist nicht viel passiert, wir sind in Top 1 geblieben
für Gott
die
WM-Quali.
Ja, und die WM ist alles. Ich leg da mal die Töpfe vor, du siehst es ja. Wir haben jetzt die 5 Töpfe stehen. Am 13. Dezember wird in Zürich online ausgelost, was den Rangnick ein bisschen stört. Und
das ist zum ersten Mal so, gell?
Einmal, glaube ich, irgendeine Auslosung online gegeben, aber für eine WM-Quali oder so natürlich nicht. Aber wir sind jetzt als 12. Nation im ersten Topf, was schon gut ist, weil wenn du siehst, was für Brocken uns da erspart bleiben. Andererseits, findest du wahrscheinlich auch schwere Gegner in der, im zweiten und dritten Topf.
Was wäre San Marino im Top 5, das gibt nicht. Was, da marschieren wir durch.
Was wäre für dich so, so die, die, deine Lieblingsgruppe und deine Horrorgruppe?
Ja, die mal. Lieblingsgruppe war für mich, als Topf 2 würde ich die Rumänen. Alles gute Mannschaften.
Allem Respekt.
Alles gute Mannschaften, bei allem Respekt. Aber ich glaube, Rumänien ist trotzdem eine Mannschaft, wo wir trotzdem drüber zu stehen sind. Dann aus dem Topf 3 hätte ich die Slowenen wieder genommen. Das hat man ja gesehen. Eigentlich haben wir es an die Wand gespült. Wir haben nur die Tore nicht gemacht. Das passiert uns kein zweites Mal. Top 4 Luxemburg und Top 5 ein Tor. Da kannst du es aber auch wirfen, wenn du da nimmst von denen. Das wäre meine Lieblingsgruppe.
Okay, Rumänien.
Die Bösartige haben wir auch. Ja. Ne? Da waren zum Beispiel die Schweden dabei, da waren die Schotten dabei, da war Bulgarien dabei und Moldawien dabei. Also das ist dann schon ein bisschen
unangenehmere Gruppe.
Ja, das kann da halt auch passieren. Ne?
Wir haben 12 Gruppen, 6 mit 4 Mannschaften, 6 mit 5 Mannschaften. Ist noch offen, in welche Gruppe wir kommen. Es ist klar, dass wir erst im Juni unser erstes WM-Quali-Spiel spielen werden, weil wir in dem März die Hin- und Rückspiel-Playoff spielen um Nations den Aufstieg League. In die Nations League A-Gruppe, wo wir dabei sein wollen, gegen einen der zweiten. Das wird jetzt am Freitag ausgelost, wo eben Schottland, Ungarn, Belgien und Serbien, einer von den vier, kommt mit Hin- und Rückspiel, ob wir in die A-Gruppe in der Nations League aufsteigen. Also es kommen jetzt ein paar Lostage
auf uns zu. Aber jetzt am Belgien, weil bei denen brennt der Hut gerade. Ne?
3 Niederlagen in Serie, Trainer, wieder mal der Teamchef angezählt, so haben wir es erkannt.
Also, der wird nicht mehr lang sein.
Ja, aber dann werden sie einen neuen Trainer haben, dann kicken können schon die Belgier.
Ja, aber Ungarn wird uns auch gefallen. Ich glaube, 138. Duell, das war für
die
Großväter des österreichischen Fußballs, war das Duell schlechthin. Österreich-Ungarn, das ist ja
nicht. Ja, aber die sind nicht angenehm zum Spielen, weil die sind im Moment richtig gut unterwegs.
Ja, du hast ja gesehen, gestern gegen Deutschland auch ein bisschen oder überhaupt die letzte Schoboschlei. Können wir natürlich, wir wissen, dass die nicht leicht sind. Serbien, Ungarn, Schottland oder Belgien? Du wärst für Belgien.
Ich war für Belgien. In der momentanen Situation war ich für Belgien, aber bis dieses Spiel kommt, ist natürlich viel Zeit. Mhm. Aber so wie sie im Moment halt seit bevor man da in Belgien und ich glaube, dass dort die Trainerdiskussion nicht verstummen wird. Ich glaube nicht, dass er O'Dannenbaum noch als Teamchef
ist. Der Deutsche, ja. Wir sind froh, dass wir Bewerbsspiele haben, weil wir kennen auch einige so März-Länderspiele gegen irgendeinen Gegner. Da ist schon, wenn es um was geht, im März, dass du nochmals Happelstadion fühlst, schon sehr gut. Was hat dich so beeindruckt in diesem 2024er Jahr von der Nationalmannschaft? Auch der Ausflug nach Linz, volle Stadion Linz oder war es die Europameisterschaft Berlin und Rot gegen, Violett, gegen Orange?
Nein, ich habe ja doch viele Menschen, auch mit vielen Menschen Kontakt, die nicht nur so im Fußball verhaftet sind. Und man hat richtig gesehen, wie dieses Team endlich oder der Fußball Leute wieder erreicht. Das war, wie es so schön heißt, wirklich Talk of Town. Es haben Leute über Fußball und nicht nur Glory Hunter mit Leidenschaft drüber gesprochen, sich interessiert, nachgefragt über das Ganze drumherum. Also man war mit Fußball endlich wieder sozusagen ganz, 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 ganz oben in Zeiten, wo es rundherum richtig schier ist in vielen Bereichen. Mhm. Industrieunternehmen sperren zu, Leuten geht's gut, keiner hat Geld, Energiekosten, Kriege, alles. Das war so richtig ein emotionaler Treiber des Jahres, sozusagen der Fußball. Und dementsprechend, ich komme noch einmal zurück, gilt es, diese Chance zu nutzen, alle sich einen kalten Kübel über den Kopf leeren, nachdenken und dann rasch gute Entscheidung. Heute Morgen treffen wir, sonst geht es schief.
Sehr guter Appell von Philipp Mewald, da bleiben Sie dran. Wir machen eine kurze Werbepause und kommen zurück an den Stammtisch vom Andi Ogris. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi Ogris, heute haben wir uns den Philipp Mewald eingeladen. Philipp Mewald ist natürlich auch für mich Typ 3, ist aber vor allem sein Herzensprojekt ist Motion for Kids. Junge Leute mit innovativen Projekten, Schüler zur Bewegung zu bringen. Ich war selber mal dabei im 22. Bezirk im Turnsaal, wo dann die Kinder mit dem iPad irgendein Zirkeltraining gemacht haben, Stationen absolviert haben, zwischendurch über Spiele neue Stationen gemacht haben. Wie geht's euren Projekten? Wie gut ist Motion for Kids in Schulen und bei der Jugend schon oder bei den Schülern und Jugendlichen schon angekommen?
Jetzt geht's gut. Es war gar nicht einfach. Also es ist super rausgekommen, das Projekt, vor ein paar Jahren. Dann haben wir ein bisschen einen Hänger gehabt, weil wir nicht ganz durchgedrungen sind mit der Botschaft oder es nicht funktioniert hat, ausreichend Mittel auf die Beine zu stellen. Und jetzt ist es Gott sei Dank gelungen, auch durch Unterstützung von Sportrad, aber sehr offen auch ganz stark durch Servus TV, die das jetzt sehr stark finanzieren, das Thema. gelingt es und es verstehen immer mehr die Leute den Weg. Der Weg ist einfach, wir werden das Match gegen das Handy und die Technologie nicht hoch gewinnen. Leider, sage ich einmal. Dementsprechend gilt es mit der Kraft des Gegners spielen und diese Technologien zu nutzen und Kinder zu realer Bewegung zu bringen. Das heißt, die Kinder akzeptieren heutzutage nur noch, wenn es irgendwo blinkt, einen Score gibt, wenn es ein Video gibt, wenn es irgendwas gibt, was früher der Jungschullehrer, Pfadfinderlehrer, die Oma war, das ist halt leider heutzutage nicht mehr. Das ist halt jetzt der TikTok-Star, der YouTube-Star, das muss ein Video sein, das muss irgendwie Ranglisten sein, das müssen es weiterschicken können. Und da gibt es ganz coole Leute, die Projekte entwickeln. Wir machen keine selber, wir bringen nur die Leute zusammen, die vielleicht ähnliche Dinge machen. Meine Aufgabe ist, die Kohle aufzustellen, die Leute dafür zu begeistern, Medien dafür zu begeistern, das Ganze bekannt zu machen. Und es wird. Also es ist aber ein
steiniger Weg. Geht ihr nur in die Schulen oder habt ihr auch andere Zugänge?
Ganz viele Zugänge. Im Moment ist das Hauptprojekt, dass wir in die Volksschulen gehen. Mhm. Einfach dort, weil die höchste Akzeptanz dort ist, weil man noch am meisten verändern kann. Und wir richten uns ganz stark im Moment an Kinder, die sich noch gar nicht bewegen. Es gibt wirklich unglaublich Kinder, die sich null bewegen.
Also kann da nicht früh genug beginnen.
Also da setzen wir jetzt im Moment an, um die sozusagen von der Couch wirklich einmal runterzutreten, damit sie in Bewegung kommen. Und dann, dass das so ein bisschen die Akzeptanz auch in deren Familien, dass man sieht, diese ganzen Energiebündeln, das sieht ja diese Gewaltexzesse an Schulen, das hängt ja alles miteinander zusammen. Und Bewegung ist für vieles, nicht für alles, aber für vieles die Lösung. Die Migrationsthematik ist, du weißt am besten, wenn man gemeinsam Sport betreibt, wie schnell sich Barrieren lösen sozusagen und Akzeptanz man findet. Die ganze Gewaltthematik und. Also da gehört, und ich bin ganz dahinter auch, in Abstimmung, das sage ich immer laut dazu, mit der täglichen Bewegungseinheit in den Schulen, mit der Politik, mit der Regierung, mit der Neuen, dass wir da gemeinsam einen Weg gehen. Und der letzte Satz dazu, die großen Wirtschaftsunternehmen des Landes dafür zu gewinnen, gemeinsam mit der Politik diesen Weg zu gehen. Läuft unter dem Titel PPP-Modell, Private-Public Partnership. Das geht nur so gemeinsam Wirtschaft und Politik. So wird übrigens auch das Nationalstadion zu lösen sein. Große Unternehmen mit der Politik gemeinsam.
Andi, ganz in deinem Sinne, ich weiß, du hast auch immer ein Riesenherz dafür und sagst, bewegen, bewegen, bewegen. Wir haben miteinander durchgetaucht die Corona-Geschichte und wie es wichtig war, Kinder raus, und hast du da gesagt, und das kann nicht sein, raus, 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 Bewegung. Wenn du die Worte von Philipp Niewald hörst, wie geht's dir dabei und was denkst du dabei?
Ich finde das super, also ich finde das eine tolle Aktion, weil noch einmal, es ist ja trotzdem so, du kannst es ja beobachten und ich bin halt da ein bisschen mit involviert durch die Maria, die ja Lehrerin ist und Sportlehrerin ist. Wenn irgendwo was weggestrichen wird, dann ist die da entstanden und nicht irgendwas anderes. Nicht? Und das ist genau der falsche Weg. Ich glaube halt, je mehr Bewegung die jungen Menschen haben, umso besser ist es und umso besser ist auch dann der Kopf bereit für neue Sachen, um besser zu lernen, schneller zu lernen. Und wie ihr sagt, nicht? Also das Integrieren von Migrationshintergrund ist natürlich im Sport einfach viel einfacher. Du merkst, dass ich habe meine ganze Karriere mit diversen Ausländern gespielt, aber alleine das, wie wir die da integriert haben, wenn wir jetzt nur von den drei Litauern reden oder der Rashid Rakhin oder der Tschicke, und ja, dann haben wir etliche gehabt und ich war ja selber auch irgendwann einmal in der Situation, wie ich nach Spanien gewechselt bin. Und sie hab gemerkt dann, wie sie die um mich gekümmert haben, solange halt der Sprache nicht mächtig war, wie sie die bemüht haben und mich mitgenommen haben und dort das gezeigt haben und das. Das ist einfach wichtig. Und das kommt über den Sport. Ja. Das kommt über den Sport, ist es sehr einfach. Und da kann man in die Schulen, ist es auch sehr einfach, die Kinder mit Migrationshintergrund mit einzubinden, und dann entstehen da einfach Freundschaften. Und damit ist dieses ganze Explosive, was es da gibt, voll einfach weg.
Und das Ganze mit dem Handys, Tablets und mit solchen Geschichten machen, ist natürlich genial, weil da kannst du es ja abholen.
Ja, da hat ja jeder seine eigene WhatsApp-Gruppen in der Schule, die schicken sie ja am Abend das, was machst du jetzt gerade? Genau. Ist ja halt auch so, nicht? Und das gehört halt dazu.
Und das Wichtigste aus meiner Sicht ist, nicht nur auf die Turnstunde reduzieren. Die Schlauen finden in Norwegen, die in diesen Themen immer weit vorn sind, Wissensinhalte über Bewegung vermitteln. Man kann auch Physik, Mathematik, Geografie, Chemie über Bewegung. Da geht es nicht um Sport, um Kicken, um Aufkraxeln, Abkraxeln, Purzelbäume, sondern Es geht auch über Koordination, Bewegung. Es muss der ganze Alltag, die Pausen, das muss immer wieder die Bewegung. Irgendwann spürt der kleine, dicke Körper, wie gut es einem tut, sich zu bewegen. Und dann schaltet der Schalter um. Das heißt, es geht nicht nur darum, die Turnstunde, das ist natürlich so irgendwie die Basis, sondern auch andere Einheiten. Und die Lehrer und Pädagoginnen und Pädagogen wollen das, verstehen das, was ihnen ja auch hilft, wenn die Aufmerksamkeit plötzlich das Hirn wieder offen ist. So wie man durchgelüftet hat früher sozusagen, bis minus 5 Grad gehabt hat in der Schule, muss man die Birne durchlüften.
Gibt es ein Lieblingsprojekt, das du gerade sehr
Heißt Movevo for Kids. Das ist also wirklich etwas, was sich durch den ganzen Schulalltag durchzieht. Das ist eine Bewegungsreise durch verschiedene Fächer, extrem cool gemacht. Wir fördern das und immerhin, wir bringen jetzt mit der Unterstützung von Servus TV 16.000 Kinder in dem Jahr in Bewegung. Wir wollen noch mehr, aber es sind 16.000, das ist zweimal das volle Stadthalle sozusagen. Wenn man weiß, bei einem Ambros oder so sind 18.000, deswegen ist mir so mein Bild vor Augen, sozusagen 16.000 Kinder sind nicht wenig, die wir ein Jahr lang komplett in Bewegung setzen und dann schauen wir am Ende des Jahres, wie viel wirklich das weiter mitnehmen und ob uns genug Kohle aufzutreiben sozusagen, dass wir das weiter ausholen können.
Okay. Servus TV hat dann auch noch mit dem Felix Neureuther
das Gesamt. Das hängt alles Projekte, zusammen, das ist alles
ineinandergreifen und jedes Projekt, das dazu kommt, ist gut und macht das Ganze breiter. Dein anderer Job und wo du natürlich auch sehr involviert und erfolgreich bist, das ist die ganze Sportwettengeschichte und wo es Monitoring, wo es alles Mögliche daherkommt. Und du weißt, wie wichtig Europameisterschaften und Weltmeisterschaften sind. Europameisterschaft, Weltmeisterschaft sind die hohen Messen für alle Sportwettanbieter. Und du hast schon gesagt, die WM ist so, so wichtig. Warum auch ist eine Europameisterschaft und eine WM so wichtig für den ganzen Markt?
Ja, erstens einmal gewinnt man ganz viele Neukunden bei diesen Großereignissen. Ich bin aber ein großer Fan von Sportwetten. Es gibt sehr viele Kritiker, ich verstehe es auch. Es ist auch teilweise ein bisschen ausgeufert. Das Angebot ist zu breit geworden, zu schnell geworden. Aber das Coole ist, es hat diese Geschicklichkeit in sich. Man kann sich damit auseinandersetzen. Man kann das Wissen, das man hat, gegen den Buchmacher mehr oder weniger austauschen. Das ist ein bisschen ein Match-Buchmacher gegen Kunden. Wer weiß mehr, man hat urviel Daten, wenn man sich beschäftigt. Man kann das Risiko für sich selber einschätzen. Aber man muss aufpassen, dass es nicht ausufert. Und wir als Branche müssen aufpassen, dass bei Großereignissen es nicht alle Werbeblöcke zu gepflastert sind, weil das natürlich wieder eine Gegenreaktion mit Sportwetten und Glücksspielen und die ganze Diskussion mit sich zieht. Es ist ein cooles Thema, es ist ein durchaus sensibles Thema, man muss es ernst nehmen. Es gibt in Österreich nicht 120.000, wie immer gesagt hat, problembehaftete Kundinnen und Kunden, die ein Problem mit Sportwetten haben, sondern aus meiner Wahrnehmung und aus meiner Kenntnis der Daten 20.000 bis 30.000. Das sind viele, aber wenn man es vergleicht mit anderen Süchten, die es gibt, ist es noch überschaubar. Man muss es extrem ernst nehmen, nicht ausufern, aber es ist ein cooles, ergänzendes Produkt zum Thema Sport.
Und wie du gesagt hast, bei der EM ist es wirklich so, dass man eben Leute erreicht, die sonst sich nicht für die Bundesliga und Wochenende für Wochenende nach Deutschland und Österreich Stadion schauen, sondern die bei einer EM dabei sein und dann auch schauen, welche Frisuren und welche Dressen und alles begleiten, die wie uns gar nicht mehr so auffallen. Also da ist halt eine EM auch für Frauen und für Leute, die sonst nicht dabei sein, ein großer Ereignis.
Ja, weil ihr alle super breit berichtet, tagelang auch über Land und Leute und Zusammenhänge und Inhalte. Und das kommt dann wirklich nicht am Stammtisch, sondern sozusagen auch am Tisch zu Hause kommt das Thema Fußball und Sport und alles gut an.
Die Gruppe gefällt dir, die du ausgesucht hast. Das heißt, 1998 war das letzte Mal bei der WM. Also das 2026 ist ein Muss und du machst da auch keine Sorgen.
Na schon, was das muss erst einmal alles gespielt werden. Nicht? Und die Gegner werden nicht leicht werden und wir werden gegen jede Mannschaft unsere Topleistung bringen müssen, um sie für die WM zu qualifizieren. Aber natürlich, das, was die Vergangenheit halt gezeigt hat, ist, dass wir in der Lage sind, auch diese starken, mit sehr viel Erfahrung behafteten Nationen, dass wir die schlagen können. Und das gibt uns natürlich dann schon ein bisschen diese Zuversicht, dass wir diese WM-Qualifikation schaffen und es endlich wieder mal bei einer WM-Endrunde dabei sein. Das wünschen wir sich alle. Das war auch für uns extrem wichtig. Das ist, weil eine WM-Teilnahme trotzdem immer wiederum einen Boom auslöst. Und da sind wir wiederum bei den Kindern. Das setzt was in Bewegung und wenn du dann kannst du wieder rausschauen auf die Straße und dann spielen die Kinder wieder auf der Wiesn Fußball und da ist der Sabitzer und der andere ist der Arnautovic. Das ist halt so und da kommt wieder irgendwas in Bewegung und das ist wiederum dann wieder förderlich für die Vereine, weil die zu den Vereinen wechseln, weil sie beim Verein spielen wollen und und. Also das ist ja, das zahlt ja dann wie ein roter Faden durch. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir uns für diese WM qualifizieren.
Wir werden es schaffen. Wir schaffen das. Wenn nicht, komme ich mit den Violetten an.
Wichtig wird sein, was du gesagt hast, voller Fokus drauf. Also da brauchst du jetzt keine Baustellen daneben und im ganzen Land Diskussionen über die Gruppe oder jene Gruppe, sondern alle an einem Strang, voller Fokus, alle Unterstützung des Nationalteams, um wo es geht, die optimalen Rahmenbedingungen dazu finden.
Wie damals für den Franzi Klammer und Bergisel. Das muss nicht wirklich alle für einen.
Ja. Moment, da haben wir schon wieder Alter, ja. 1976. Ja. Da komme ich lieber in die Gegenwart und in die Neuzeit. Wir haben wieder eine Runde. Durch die Länderspielpause war jetzt ein bisschen eine Pause. Und in der Pause ist ja einiges passiert. Sturm Graz kommt auf einmal der Trainer, noch ein Manager, der Trainer und etlich aus dem Staff abhanden. Wie schwierig, wie das für dich, dass jetzt Ilzer in Hoffenheim ist und am Samstag um 15:30 gleich gegen Leipzig und Marco Rose spielt und Rose Ilzer hat schon mal knistert, ob in Graz oder in Salzburg. Du hast ja auch gesagt, die logische Lösung wäre jetzt den Säumel zu holen, weil sie brauchen sofort, was ist passiert.
Ach, da haben wir kurz gespielt gehabt. Das war ja nicht nur ich, sondern du hast das selber gesagt. Also das ist schon ein guter Weg, finde ich. Jetzt haben wir interimsmäßig einem so zu lassen und dann mal schauen, ob er das schafft. Der Jürgen Säumel ist mit Sicherheit einer, der gut aufpasst hat, wie es der Ilzer gemacht hat. Der wird natürlich seinen eigenen Weg gehen, ist auch ganz klar. Aber am Ende des Tages könnte es sein, dass er vielleicht ein Glücksgriff ist und die losnehmen. Aber da müssen wir halt
abwarten. Hat er seine Leute mitgenommen, das weiß ich nicht.
Ja, hat er okay. Komplettes
Tag. Achso, das habe ich gar nicht
gesehen. Also, in Graz ist ein Bus. Ein 50-Sitzer gewesen, den hat er angefüllt und die hat er alle mitgenommen.
Ja, das ist wirklich so. Also der hat dort alles mitgenommen. Ich gebe dir jetzt einmal die 14. Runde, weil du solltest ja wieder tippen. Philipp hatte geglaubt, ich hatte geglaubt, du bist wirklich nach wie vor tipptopp unterwegs und wir brauchen für die 14. Runde wieder deine Expertise und schauen einmal, am Samstag haben wir gleich das Topspiel Salzburg gegen LASK, beide, das wäre früher gewesen 1 gegen 2 oder 1 gegen 3, jetzt ist es 4 gegen 7, so schnell geht der Fußball, es ist nicht mehr das ganz Topspiel, aber Salzburg gegen LASK hat einen Namen, wie tippst du?
Ja, trotzdem, da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die schon große Qualität haben, auch wenn sie es im Moment auf dem Punktekonto nicht haben, aber sie haben große Qualität. Und ich glaube, dass es eine ganz knappe Geschichte wird. Ich glaube, dass irgendwann muss bei Salzburg wieder dieser Knoten platzen. Das gibt's nicht. Der LASK ist man zu unbeständig noch, ist noch nicht so drinnen in der Shop. Philosophie, sie setzen viele Dinge schon ganz gut um, das siehst du auch, wenn du einer zuschaust, aber es ist noch nicht so, wie es der Marco Schopp haben möchte und deswegen glaube ich trotzdem, am Ende des Tages wird sie Salzburg knapp durchsetzen mit 2-1.
Sehr gut. Zweite Partie, Samstag 17 Uhr, Sturm Graz gegen Klagenfurt. Außer Klagenfurt dein Verein, weil Peter Packholt dort ist. Sturm jetzt hochinteressant mit Jürgen Säumel. Was traust den Säumel zu und wie wird die Partie enden?
Die Klagenfurter sind natürlich sehr schwierig zu bespielen. Der Peter wird sie wieder irgendwas einfallen lassen, wird sie top einstellen. Es ist auch natürlich ein klein wenig Unruhe in der Mannschaft jetzt bei Sturm, das muss man schon sagen, weil die komplette Staff weg ist, der Trainer ist weg, der Sportdirektor ist weg. Also dort wird alles neu aufgestellt. Nichtsdestotrotz haben sie große Qualität im Kader und ich denke trotzdem, dass sie sich dann am Ende des Tages knapp, aber mit 1-0 durchsetzen werden.
Zum Abschluss am Samstag 17 Uhr, WSG Tirol gegen Rapid Wien. Da kann ich mir jetzt vorstellen, dass du nicht unbedingt auf die WSG tippst.
Ein klares 0-3. Also Rapid wird dort ein Gewinner. Ich glaube, dass Rapid irgendwann einmal in Führung gehen wird und dann Tirol abhaken wird und dann am Ende werden es da zwei fangen. Und das geht 3-0 aus für Rapid.
3-0 für Rapid, da nehme ich dich mit ins Boot. Du hast Rapid immer aus meinem eigenen Blickwinkel gesehen, kennst den Verein in- und auswendig sehr lang.
Toll.
Die Entwicklung ist aktuell.
Gut. Ja, gut, stark. Super. Also wenn man so ein bisschen redet, auch mit den Leuten, glaube ich, untereinander positive Stimmung, Akzeptanz der neu dazugekommenen, jetzt kommen ein paar verletzte Retour sozusagen, muss sagen, Hut ab. War am Anfang nicht fix, also so von der Grundeinstellung, dass diese sportliche Führung und so weiter das so hinkriegen wird, bin positivst begeistert.
Ja. Sehr gut. Gut, wir kommen zum Sonntag und am Sonntag 14:30 interessante Partie Blau-Weiß-Linz gegen den GRK, die letzten Aufsteiger gegeneinander. Blau-Weiß, du hast vorausgesagt, wir werden Salzburg schlagen, jetzt haben es den Aufsteiger GRK im Heimspiel. Was dürfen wir uns erwarten?
Auch eine sehr enge Partie, obwohl ich glaube, dass also Blau-Weiß-Linz trotzdem jetzt in einem Flow drinnen und da geht es und daheim sind sie überhaupt schwer zum Bespülen. Auch da wird eine richtig knappe Partie, weil der GRK jetzt schon endlich seine 3 Punkte gemacht hat und den Sieg eingefahren hat. Den ersten ist ein bisschen Druck angefallen von einer. Sie wehren sie mit Händen und Fies. Am Ende wird sie Blau-Weiß einzeln durchsitzen, Torschütze Ronny Waldo. Die Minuten kann ich nicht sagen, aber
Ronny Waldo führt die Torschützenliste an. Also er liefert wirklich für Blau-Weiß, ist ein Torjäger von dem Herrn. Und auch an der Torschützenliste siehst du die Krise von Salzburg, weil du suchst lang und auf der ersten Seite findest du vielleicht den Glöckner oder so. Also es gibt Salzburg, früher waren immer unter die ersten 5 von 4 Salzburg.
Halt, ja. Der Konaté, der ja erwiesenermaßen ein richtiger Torjäger ist und auch richtig gut ist, aber da trifft im Moment die Stadthalle aus 2 Metern nicht. Das heißt, jetzt da ist schon, da ist der Wurm drinnen. Ist einfach so. Sie haben auch auf die Außenbahnen im Moment schlecht besetzt. Der Glock ist ein bisschen in einer Formkrise reingerutscht. Nicht? Es hat einer auch natürlich die eine oder andere Verletzung, spielt halt auch mit. Da haben sie natürlich schon ein bisschen Pech, die Salzburger, aber am Ende des Tages, trotzdem sieht man halt in der deutschen, da sagst du es richtig, ist von Blau-Weiß-Linz einer vor. Der Ronny trifft halt.
Und deswegen wie Blau-Weiß-Linz gegen den GRK. 14:30 am Sonntag, WRC gegen Alltag.
Ja, ich glaube, dass das eine klare Geschichte wird für den WRC. Der Didi wird in der Länderspielpause die richtigen Schlüsse gezogen haben und wird 3-1 Gewinner gegen Alltag, meiner Meinung nach.
3-1 und Abschluss der Runde, 17 Uhr Sonntag, Austria Wien gegen Hartberg, sehr interessant, Manfred Schmidt kommt zurück, macht gute Arbeit in Hartberg, ist da eingestiegen nach dem Markus Schopp und hat eigentlich eine Erfolgsgeschichte zu vermelden. Wie wird es denn gehen bei der Austria?
Austria ist natürlich zu favorisieren, weil sie heute jetzt in die letzten, glaube ich, 5 Match, 5 Siege, richtig gut aufgestellt. Aber auch die Hartberger sind sehr positiv unterwegs und deswegen glaube ich, wird das auch unentschieden, nämlich ein 2-2.
2-2, sehr interessante Partie. Ja, wir kommen wieder im Meisterschaftsmodus, haben dann wieder einiges gut zu machen in der Champions League, vor allem Salzburg und Sturm. Die haben doch enttäuscht bisher. Positiv überrascht hat Rapid auch im Europacup. Da kommen die Shamrock Rovers dann nach Hütteldorf, cool, also in die Allianz, ins Allianzstadion. Das wird sicher cool, weil das 2 Traditionsvereine sind, 2 Rekordmeister in den Ländern. Also, dass Rapid auch international so performt, taugt auch.
Na, mir taugt vor allem, dass das Stadion jetzt, also ich war so lange im Hanna B und mir hat das so taugt, die Stimmung und Atmosphäre und so schön das Allianzstadion ist. Mir hat ein bisschen so gefehlt, dass das Heimstadion ist. Jetzt muss man nicht gleich grüne Höhle dazu sagen, aber ich sage mal, es ist, und jetzt schon langsam auch durch diese internationalen Erfolge, Europacup-Nächte, Derby-Siege und alles, was da dazugehört, kriegt das so irgendwie die Akzeptanz und es verschmilzt mit dem Verein, mit der Mannschaft, mit den Fans. Das wird irgendwie eine gute Einheit mit allen kritischen Nebentönen, die es natürlich dazu gibt. Aber ich sage, in der Summe wird das eine echte Heimstätte. Und man sieht es jetzt auch schon langsam, dass in den entscheidenden Minuten die Tore einfach geschossen werden und cool. Nein, also ich glaube, das kann jetzt wirklich was werden. Also
es ist, trotzdem so, das Allianzstadion wird nicht diese Kraft ausbringen, wie das Hanapi-Stadion war. Irgendwann steht es falsch.
Ist das der Grund? Mich wundert, weil ich weiß nicht, was es ist. Es hat noch nicht diese Energie sozusagen.
Deswegen schießen die so viel ins Auto, weil da sind früher die Tore gestanden.
Andi, bei dir, die Saison ist vorbei, gelaufen. Du bist tatsächlich im Herbst der Meisterschaften dieses Jahr. Ihr habt abgeschlossen, die Punktejagd mit Stockerau. Jetzt wird noch ein bisschen nachtrainiert, noch getestet. Schaust du den einen oder anderen Kandidaten an? Wie fällt die Bilanz aus? Was sagt der Präsident? Wie ist Stockerau mit dir zufrieden?
Das muss den Präsidenten fragen. Okay. Aber ich persönlich bin mit der Saison jetzt im Herbst einmal mehr oder weniger zufrieden. Es gibt natürlich Dinge, die wir noch besser machen können. Wir haben natürlich das eine oder andere Match, haben wir Punkte liegen lassen, weil wir halt Geschenke verteilt haben. Aber das ist halt der Lernprozess, wenn du ein Liga-Hecher bist, da kommen viele Einflüsse, du merkst halt, es ist fußballerisch jetzt nicht viel anders als in der zweiten Landesliga, aber du merkst, dass viele Vereine halt über die Körperlichkeit kommen, und das haben sie meine Buben erst gewinnen müssen. Da haben wir jetzt einen Hebel angesetzt, jetzt ein Saisonende, jetzt trainieren wir noch ein bisschen nach, weil die Meisterschaft ja erst wieder im Anfang März beginnt. Wir können nicht die ganze Zeit Pause machen, weil da verlieren wir zu viel. Also jetzt müssen wir ein bisschen nachtrainieren, jetzt nehmen wir auch dahingehend Sachen in die Hand, wo wir austesten, einmal Maximalkraft austesten, dann die ganze Muskulatur schauen, wo haben wir Defizite, wo müssen wir einen Hebel ansetzen, dass wir in der Körperlichkeit uns weiterentwickeln. Und das wird jetzt über diese Wintermonate, über die Pause gemacht, mit Heimprogrammen dann auch. Und jetzt haben wir noch ein Spiel am Donnerstag gegen Donnerfeld. Da kann ich mir den einen oder anderen Testkandidaten, der vielleicht bei uns andocken möchte, kann ich mir anschauen. Da ist unter anderem auch vom Andi Herzog der Bub dabei. Ja. Der Luca, der ist jetzt im Oktober 17 geworden, und den möchte ich ganz gerne bei uns da damit auf die Reise nehmen, dass er sich weiterentwickelt. Ist auch für Andi ein Anliegen, dass sich der Bub weiterentwickelt.
Das ist aber bei mir im Nachwuchs.
Der ist ein Mierenspieler, hat einen super linken Fuß. Ist ein 8er 10er Typ, ja. Aber hat viele, viele Sachen wie der Papa. Noch nicht ganz so gut. Schon aber ich hoffe, dass er sich so weit weiter, dass er sich dahingehend weiterentwickelt, dass er andockt, so wie der Papa ist. Nicht? Also das wäre wünschenswert. Aber das, was man sieht, der hat viel, viel Potenzial und einen richtig guten linken Fuß.
Spielst du schon gerade dann auch Hallenturniere? Gibt es sowas Neues? Das ist für einen Landesligisten interessant,
also, oder gar nicht? Wir spielen kein Hallenturnier. Also, meines Wissens haben wir, ich weiß gar nicht, ob bei uns in der Umgebung, es wäre anzudenken, weil wir ja in der Umgebung genug Mannschaften hätten, um so ein Heimturnier auf die Füße zu stellen. Aber da müsste sich halt wieder irgendwer finden. Aber wir selber nicht. Wir machen jetzt ein Trainieren danach und werden dann mit Heimprogrammen arbeiten. Und dann am 7. Jänner beginnt die Vorbereitung wieder. Also wenn es richtig, richtig kalt draußen ist, dann fangen wir wieder an zum Trainieren.
Ja. Es wird ja heuer auch, durch das, dass zwei Runden, zwei Spieltage in der Champions League noch im Jänner sind, zeitgleich mit dem Nachtslalom in Schlabing spielt ja in Klagenfurt die Sturm gegen Leipzig, und Salzburg hat Real Madrid an dem Abend. Also es wird im Jänner eh wieder viel Fußball gespielt. Trotzdem, der Hallenfußball, das ist schon ein bisschen verloren gegangen. Peppi Agauer schon runter, Stadthalle in die Weihnachtsfeiertage, war ein Fixpunkt.
Das war ein super Weihnachtsgeschenk, oder?
Alles, das hat viele
Vorteile. Stadthallen-Abo damals war ein tolles Weihnachtsgeschenk, und das ist ja wirklich so, wir können heute, kann man es ja sagen, nicht? Also wenn du am 24. daheim gesessen bist mit der Family und am 25.
Da musst du lieber schon sehr groß sein. Froh,
dass du am 26. in die Halle gekommen bist, nicht? Dass du ein bisschen weniger gekommen bist. Nicht? Und das ist halt leider Gottes verloren. Ewig schade, dass es dieses Stadthallenturnier nicht mehr gibt. Man hat, glaube ich, irgendwann einmal probiert, das noch einmal anzukurbeln, aber das ist leider nicht gelungen.
Als Beobachter, jetzt auch ein bisschen von außen, dieser Jahreskalender, und es ist kein Platz mehr für sowas Nostalgisches wie ein Stadthallenturnier. Wie schwierig ist es und wie siehst du es mit Nations League und noch ein Playoff und Auslosungen, die sehr kompliziert sind, zwei Semester Mathematik, dass du das System verstehst? Ist der Kalender schon ganz an der Grenze oder ist er überladen? Wie siehst du
das? Es ist extrem viel. Ich habe es mir jetzt gerade gedacht, wie der Andi getippt hat. Gerade so coole Spiele, die da jetzt auch kommen, wäre natürlich ein Hit, wenn man die Zeit hat, dass das wirklich so am Montag, Dienstag einmal angesprochen wird, andiskutiert wird, so dann Medialbericht, und dass das wirklich zum Highlight, zum Wochenende sich aufbaut, das Interesse und so weiter, und dass man dann gemeinsam an einem Wochenende sozusagen Fußball oder auch andere Sportarten erlebt. Es ist eine unglaubliche Geschwindigkeit. Also ich bin sehr breit im Sport interessiert und komme kaum nach. Also muss oft meinen Bruder fragen, wer spielt, wann, wo, wie. Ich habe den Überblick schon teilweise verloren. Ja, man muss sich halt dann wirklich die Vereine oder die Themen heraussuchen, die einen wirklich interessieren, und das dann wirklich mit Liebe und Leidenschaft verfolgen, weil sonst wird man deppert in der Birne. Bitte.
Sehr gut. Danke, Philipp Newald. War sehr kurzweilig, war danke. Mal eine andere Sichtweise. Dir danke ich wieder für deine Expertise, auch was das ÖFB-Team betrifft. Wir werden weiter schauen, was sich beim ÖFB tut. Ich bin ganz der Meinung von Philipp Newald, dass sie sich am Freitag bei einer außerordentlichen Hauptversammlung gut überlegen sollten, wo es hingeht, und dass sie den Prozess neu aufsetzen, Reset-Knopf drucken und dann volle Kraft für 2025 und die WM-Qualifikation. Alles Gute, bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris.